Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon. Wie Kultur als Politik auf einer Bühne verhandelt wird oder umgekehrt, darum geht es gleich mehrfach in der Sendung. Das Schauspiel Köln ist Teil eines Kooperationsprojektes für Theater und investigativen Journalismus, das jetzt mit 1 Million Euro von der EU gefördert wird. In China hat der Prozess gegen den Künstler Gao Zhen begonnen, wegen über 10 Jahre alter Kunstwerke. Und das Public Theater in New York bringt die wahre Geschichte einer schwarzen Diplomatin auf die Bühne. Außerdem 2 Wegbereiter der modernen Malerei und 2x Farbe als Ausdruck starker Gefühle. Die Kunsthalle in Hamburg zeigt Werke von Maria Lasnik und Edvard Munch. Kai Voges, der Intendant des Schauspiels Köln, bringt immer wieder Theater und investigativen Journalismus zusammen. Zum Auftakt seiner Intendanz wurde zum Beispiel die Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland, ein Nachspiel, aufgeführt und gestreamt. Darin las der Schauspieler Andreas Beck die eidesstattliche Erklärung eines früheren Rechtsradikalen vor, die belegen sollte, dass die Recherche über die Remigrationspläne der AfD erstens wahr ist und zweitens, was sie eigentlich bedeutet. Und das klang so:
Ethnische Säuberung, die Vertreibung von Staatsbürgern aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Diskussion um die Möglichkeit, wie viele Menschen das betreffen könne, die Ankündigung, genau das durch die AfD in Sachsen-Anhalt umzusetzen. Es gibt ein Konzept, es gibt einen Plan und es gibt eine Partei dafür.
Die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Recherchenetzwerk Korrektiv wird in Köln fortgesetzt. Und jetzt gibt es sogar Geld von der Europäischen Union für ein Projekt, das 9 Theater aus ganz Europa verstärkt mit investigativen Journalistinnen und Journalisten zusammenbringt. Am Wochenende war das Auftakttreffen zum Projekt Trust am Schauspiel Köln. Den Intendanten Kai Voges habe ich vor der Sendung gefragt, was genau Trust heißt.
Ja, Trust ist ein nun von der Europäischen Union mit 1 Million Euro finanziertes Projekt, Trust, das heißt Truth on Stage. Es geht um Geschichten aus dem Journalismus im Theater und theatrale Methoden in den Journalismus. Es geht darum, faktenbasiertes Theatergeschichten erzählen zu untersuchen und zu machen europaweit.
Was machen Sie denn mit dem vielen Geld? Bauen Sie so eine Art Infrastruktur zum Austausch von Rechercheergebnissen oder fließt das direkter noch in größere Recherchen?
Das Besondere ist, dass die 9 Partnertheater aus Europa jetzt die Chance haben, kontinuierlich mit Journalistinnen und Journalisten zusammenzuarbeiten. Wir hier in Köln haben jetzt eine Stelle für eine Journalistin ausgeschrieben. Wir werden uns Journalistinnen leisten können im Theater, die fest angestellt für uns recherchieren nach den journalistischen Standards und diese Recherchen dann transponieren auf die Geschichtserzählung auf der Bühne. Wir werden uns permanent austauschen und das Ziel ist dann, ein Netzwerk zu gründen, wo auch europäische Theater gemeinsam recherchiert werden und dann an verschiedensten Orten gleichzeitig auch präsentiert werden können.
Sie haben schon die anderen Theater erwähnt. Das Volkstheater Wien ist mit dabei, ihre frühere Wirkungsstätte. Das Nationaltheater in Prag, außerdem Theater aus Ungarn, Portugal, Bulgarien, Schweden und den Niederlanden. Haben Sie auch gemeinsame Themen?
Ja, unser erstes Wochenende, das wir jetzt als Seminar verbracht haben, war ein Austauschwochenende über, wie sieht die Situation der Presse und der Politik in den einzelnen Ländern aus. Und da sind wir in vielen Sachen sehr ähnlich. Wir sehen den wachsenden Rechtsdruck überall. Wir sprechen über Klima- und Umweltthemen. Und jetzt gilt es herauszufinden, was wird ein Thema werden, was wir vielleicht alle zusammen recherchieren wollen.
Also es geht natürlich um engagiertes, aufklärerisches Theater auf der Bühne. Was kann das Theater in diesem Zusammenhang denn, was eine Spiegel- oder Deutschlandfunk-Recherche nicht könnten?
Ja, das Theater gibt erstmal einen Raum für Menschen, die gemeinsam ungeteilte Aufmerksamkeit für eine Stunde, anderthalb Stunden aufbringen werden. Man sitzt zusammen in einem dunklen Theaterraum, man folgt einer Geschichte, einer Recherche, konzentriert gemeinsam und man hat auf einmal eine Stimme, einen Körper oder sogar eine Situation zu einer Recherche, die sonst doch nur aus gedruckten Buchstaben auf Zeitungspapier oder im Internet zu sehen waren. Ich glaube, es wird sinnlicher, es wird verständlicher und mit der Kunst des Erzählens, das die jahrtausendealte Kunst des Theaters ja ist, glaube ich, schaffen wir es, ein Gegengewicht zum postfaktischen Zeitalter zu geben. Wir machen Geschichten erfahrbar, die auf jeden Fall wahr sind, faktenbelegt sind, um so ein bisschen zur Demokratieerhaltung auch beizutragen.
In 2 Tagen hat ja das Schweigen des Heiligen Vaters in Köln Premiere. Gibt es darin Rechercheergebnisse, über die Sie heute schon sprechen können?
Ja, da geht es um eine Recherche von Korrektiv, die über 8 Jahre lang Akten hinterhergelaufen sind, sie analysiert haben, aus dem Vatikan in verschiedensten Ländern von Venezuela, Amerika, Portugal, Deutschland. Und wir folgen diesen Akten und werden feststellen, dass es wohl, wo es Akten gibt, auch Archive gibt. Und dass es sehr danach aussieht, als ob der Vatikan seit vielen, vielen Jahrzehnten Akten zu Missbrauchstätern und Missbrauchsopfern anlegt, die im Vatikan hat, aber sie nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Und wir werden eine Audienz beim Papst simulieren. Schauspielerinnen und Schauspieler unseres Ensembles werden Fakten aus der Recherche dem Papst präsentieren als einen theatralen Vorgang. Und im Anschluss werden wir mit Journalistinnen und Journalisten, die diesen Fall recherchiert haben, diskutieren und auch das Publikum in Köln, aber auch online einladen, mit zu diskutieren.
Kai Voges über Recherche auf der Bühne und das Projekt Trust in Köln. Die Wahrheit des Theaters liegt ja ganz grundlegend auch in den Emotionen, die ein Stück beim Zuschauer auslöst. Wenn die Bühne von der politischen Wirklichkeit handelt, gelten andere Maßstäbe, haben wir gerade gehört. Dann zählt nicht mehr Wahrhaftigkeit, sondern die Frage, ist das richtig? Stimmen die Fakten? Und das kann auch ein Problem sein, gerade gut zu beobachten am Public Theater in New York. Dort wird im Stück Public Charge vom echten Leben der ehemaligen US-Botschafterin Julissa Reynoso erzählt. Aus einer Zeit also, als Diplomatie noch funktioniert hat, heißt es im Pressetext. Die ganze Wahrheit sieht anders aus. Andreas Roberts hat das Stück für uns gesehen.
Julissa Reynoso, why do you want to be an American?
Her mother is in the United States. She works very hard in a factory in the Bronx.
Lots of welfare mothers in the Bronx.
Ein kleines Mädchen darf nicht in die USA einreisen, weil ihre Mutter nach Einschätzung der Behörden zu wenig verdient, um ihren Unterhalt zu gewährleisten. So beginnt die Geschichte der zukünftigen Diplomatin Julissa Reynoso. Ein paar Monate später lässt man sie dann doch ins Land. Sie wächst in New York auf, wird Anwältin, wechselt als erste Latina ins US-Außenministerium unter der Demokratin Hillary Clinton und wird später Botschafterin in Uruguay. Die unwahrscheinliche Geschichte des Aufstiegs einer Immigrantin in die Zirkel der Macht. Ihre erste Stelle im Außenministerium ist in der Abteilung, die für Südamerika und Kuba verantwortlich ist. Hier muss sie sich gegen das dort verbreitete, versteinerte Weltbild aus der Bush-Ära durchsetzen.
May I ask, what exactly do you do? I mean, we don't have a relationship with Cuba, we just sort of ignore each other.
And it's my job to see that doesn't change.
Really?
2010 beweist sie Geschick und Instinkt in indirekten Verhandlungen mit der kubanischen Regierung. Sie organisiert im diplomatischen Minenfeld einen Austausch von Spionen aus der Gefangenschaft und bereitet erfolgreich Obamas Politikwechsel gegenüber Kuba vor, nach 50 Jahren Wirtschaftsboykott. Gespielt wird auf einer uninspirierten Bühne aus langen Podesten zwischen gegenüberliegenden Zuschauerblöcken. In einer schnellen Abfolge von 34 Szenen und mit einem 12-köpfigen Ensemble erzählt das Drama diese etwas langatmig geratene Geschichte. Dass man dennoch dranbleibt, liegt an dem gerade wieder aktuellen Hin und Her des diplomatischen Schachspiels mit den Kubanern. Man wird allerdings das Gefühl nicht los, dass hier eine extrem geschönte Version erzählt wird. Denn Obamas Außenpolitik folgte, wenn auch mit einem sympathischeren Anstrich, derselben militärischen Doktrin von Regimewechsel, militärischer Überlegenheit und diplomatischer Arroganz, die die USA heute noch gegenüber Ländern wie Kuba oder dem Iran an den Tag legt. Das Public Theater stellt sich gerne als Flaggschiff progressiver Theatermacher dar. Da kann man sich zu Recht fragen, warum es in einer Zeit, in der politischer Widerstand gefragt ist, auf ein Stück voll gefährlicher Nostalgie und Propaganda setzt. Nicht nur, weil die kritische Sicht auf eine historische Periode fehlt. Autorin Julissa Reynoso selbst ist in den USA als Botschafterin diskreditiert. Sie stand von 2022 bis 2024 als Botschafterin in Spanien für einen vehementen Pro-Israel-Kurs, ignorierte die Proteste der spanischen Regierung gegen die israelische Gaza-Politik und bestach Mitarbeiter des spanischen Geheimdienstes, um an kritische Informationen zu kommen. Nach nur 2 Jahren musste sie abdanken. Das alles verschweigt das Theaterstück. Am Ende sehen wir per Video Barack Obamas Regierungserklärung zur Neuorientierung amerikanischer Kuba-Politik und Julissa Reynoso blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Intendant Oskar Justiz schreibt im Programmheft vom Public Charge über das Stück, das Publikum werde an eine Zeit erinnert, in der Regierungsarbeit vom Feinsten geleistet wurde. Das sieht das Publikum anscheinend anders, denn neben dem freundlichen Applaus weniger und lauten Protesten anderer verlassen die meisten sofort das Theater. Ein sehr ungewöhnliches Verhalten für ein New Yorker Publikum. Die letzten Wochen, lässt sich daraus schließen, haben die Ansprüche an politisches Theater in den USA deutlich verändert.
Andreas Roberts über Public Charge am Public Theater in New York. Was hat Edvard Munchs berühmtes Bild Der Schrei mit einem Selbstporträt von Maria Lasnik zu tun? Die Hamburger Kunsthalle ermöglicht jetzt einen interessanten Vergleich der beiden mit über 200 Werken auf 2 Etagen in der Galerie der Gegenwart. 2 Generationen trennen sie, den berühmten norwegischen Künstler, der imstande war, Angst in fließenden Farben auszudrücken, und die Malerin aus Kärnten, die heute zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts zählt. Bekannt wurde sie mit pastellig gehaltenen, merkwürdig deformiert wirkenden Selbstporträts. Vielleicht lässt sich ihre Gemeinsamkeit auf den Begriff bringen: reiner Ausdruck. Tatsächlich erscheint in Hamburg das Werk von Munch und Lasnik in neuem Licht, wie Carsten Probst berichtet.
Body Awareness Paintings, frei übersetzt mit Körperempfindungsmalerei, nannte Maria Lasnik ihre Gemälde und Zeichnungen. Damit meinte sie nicht den gemalten Körper als Ausdruck von Empfindungen. Der Körper drückt sich in ihren Bildern selbst unmittelbar aus. Niemals wisse sie vorher, was auf der leeren Leinwand entstehe, sagte sie einmal. Und für Brigitte Kölle, die Kuratorin der Hamburger Doppelausstellung, ist das auch die große Gemeinsamkeit zwischen den beiden Werken von Maria Lasnik und Edvard Munch, obwohl sie mehr als ein halbes Jahrhundert trennt.
Sie hat ihn wiederholt auch ihren Liebling genannt. Und diese Parallelen von den beiden, auch wie die mit Farbe umgegangen sind und wie sie irgendwie experimentell und formal neue Wege beschritten haben und wie sie vor allen Dingen ihre innere Wahrnehmung versucht haben, in äußere Bilder zu übertragen. Da gibt es so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten und spannende Nachbarschaften.
Edvard Munchs Bilder spiegeln noch die klassischen Sujets des 19. Jahrhunderts in der Landschafts- und Porträtmalerei. Für die 1919 geborene Maria Lasnik wird der Zweite Weltkrieg zur entscheidenden Zäsur. Für sie steht der künstlerische Ausdruck grundsätzlich in Frage. Gleich am Anfang der Ausstellung dokumentieren Selbstporträts noch die relativ klassischen Anfänge bei beiden Künstlern. 2 etwas spätere Selbstporträts zeigen dann, dass beide, jeweils in ihrer Zeit, mit der künstlerischen Tradition in Konflikt geraten. Kunsthistoriker Hans-Dieter Huber, der als Co-Kurator auch die Idee zu dieser vergleichenden Ausstellung hatte.
Da hängen 2, die ersten Identitätsbrüche zeigen. Also ein ganz, ganz wichtiges Porträt von Edvard Munch aus der Nationalgalerie. Und Munch hat hier zum ersten Mal mit dem Pinselstiel seine eigene Haut zerkratzt, wenn Sie da ganz genau hinsehen. Es ist also auch ein zerstörerischer Impuls. Und nebenan hängt eben ein wichtiges frühes Porträt von der Maria Lasnik, in der sie eben auch gegen alle malerischen Regeln verstößt, indem sie bereits mit den Fingern die Farbe auftreibt. Und zwar in der Zeit des Nationalsozialismus. Also dieses Bild konnte man vor 1945 nirgendwo herzeigen.
Maria Lasnik beschreitet nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen singulären Weg der Malerei. Sie wolle jede Erinnerung auslöschen, bevor sie zu malen anfange, sagte sie einmal. Andererseits aber betonte sie auch, dass sie nie mit nichts anfange. In ihrer Pariser Zeit setzte sie sich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre stark mit dem Surrealismus und der tachistischen Malerei auseinander, die nur aus dem Moment heraus entsteht. Doch die abstrakten Rituale reiner Malerei sind Maria Lasnik zu wenig, zu unreflektiert. So vereinen ihre großformatigen Gemälde mitunter völlig gegensätzliche Eindrücke. Die Körper, oft sind es einer oder zwei in ihren Gemälden, wirken teigig, zerklüftet, oft aufgerissen oder geisterhaft, manchmal gar wie surreale Mischungen aus Ding und menschlicher Gestalt. Sie erscheinen in toxischen, unnatürlichen Farben. Ihre Selbstporträts zeigen Maria Lasnik mitunter in doppelter Gestalt, sowohl als figürliches als auch als Körperbewusstseinsbild. Auch Edvard Munch hat in seiner Zeit mit hohem Risiko gegen die Bildkonventionen rebelliert, um Energien freizusetzen, die das Bild sprengen und über die Sehgewohnheiten der Kunst hinausgehen. In der Gegenüberstellung mit dem Werk Maria Lasniks bietet sich nun eine ganz eigene Sichtweise auf sein Werk an. Entscheidend für ihre Malerei, schrieb Lasnik in ihren Tagebüchern, ist nicht das Herz, sondern sind die nervlichen Reaktionen, bevor das Herz versucht, sie zu einem Weltbild zu verarbeiten. Und dasselbe lässt sich in seiner Zeit auch von Munch sagen. Auch für ihn war die Kunst letztlich etwas Unpersönliches. Der Malfluss besteht aus Energien, aus Naturkräften, die er weder selbst hervorbringt noch kontrollieren kann. Maria Lasnik lässt nur diese disparaten Energien noch radikaler zu. Sie lösen das künstlerische Ich bei ihr auf und zerlegen es in lauter andere.
Carsten Probst über die Ausstellung »Malfluss ist Lebensfluss« Maria Lasnik und Edvard Munch in der Kunsthalle in Hamburg. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal wurde am Flughafen von Algier festgenommen, als er in die Heimat reiste. Der deutsch-türkische Journalist Denis Yücel wurde als Korrespondent der Zeitung Die Welt 2017 wegen angeblicher Terrorpropaganda in der Türkei in Untersuchungshaft gesteckt. Ein Albtraum. Auch der chinesische Künstler Gao Jun sitzt im Gefängnis seit 18 Monaten. Früher waren er und sein Bruder wichtige Vertreter einer kritischen Gegenwartskunst im Pekinger Kunstareal 798. Als das Klima repressiver wurde, wanderten sie in die USA aus. Dann flog Jun mit Frau und Kind zum Familienbesuch nach China und wurde verhaftet. Am Montag war Prozessbeginn. Antje Bonhage hat alle Hintergründe.
Verhandelt wird in der Stadt Sanhe in der nordchinesischen Provinz Hebei, unweit von Peking. Wie bei politisch sensiblen Prozessen sehr häufig in China, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gao Jun habe die Ehre und das Ansehen von, so wörtlich, Helden und Märtyrern verletzt, so lautet der Vorwurf der chinesischen Behörden. Nach Angaben von Gaos Bruder geht es um Kunstwerke, die sich kritisch mit der Verherrlichung von Staatsgründer Mao Zedong auseinandersetzen. Darunter eine Plastik eines knienden Mao in Büßerpose und eine Mao-Statue mit Pinocchio-Nase und nackten Brüsten. Einige Werke waren bereits in Museen im Ausland zu sehen. Brisant ist der Fall unter anderem auch deshalb, weil die beanstandeten Werke weit mehr als 10 Jahre alt sind. Sie entstanden zwischen 2005 und 2009. Der angewendete Straftatbestand steht jedoch erst seit 2021 im chinesischen Strafrecht. Gao Jun hat ein Recht auf freie künstlerische Meinungsäußerung. Ein rückwirkend konstruiertes Gesetz und ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit deuten auf schwere Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze hin. Die Anklage sollte fallen gelassen und Gao Jun unverzüglich freigelassen werden, sagt Sophie Richardson von der Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders mit Sitz in den USA. Stundenlang hatte Zhao Yaliang, die Frau des angeklagten Künstlers, am Montag vor dem Gerichtsgebäude gewartet. Auch sie durfte weder bei den Vorverhandlungen dabei sein, noch bei dem Prozess selbst. Die Begründung dafür lautete, die Sache berühre die Privatsphäre, weil in den Werken weibliche Brüste und andere Nacktdarstellungen vorkämen. Aber welche Privatsphäre soll das bitte schön verletzen? Es handelt sich doch nur um künstlerische Arbeiten. Sie beziehen sich nicht einmal ausdrücklich auf die Staatsführung, sondern sind doch lediglich symbolisch. So Gaos Frau am Montag in Sanhe. Ihren Mann hat Zhao seit 19 Monaten nicht gesehen, seit dem Tag, an dem er festgenommen wurde. Die chinesischen Behörden hatten Gao Jin, der in wenigen Wochen 70 Jahre alt wird, im August 2024 festgenommen, als er mit Frau und Sohn aus den USA zu Besuch nach China einreiste. Auch Zhao und das Kind, das die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, durften das Land seit Gaos Festnahme nicht verlassen. Ich hoffe, dass er so bald wie möglich freikommt und bei mir und unserem Sohn sein kann. Er muss jetzt noch stärker sein als ich. Zhao Yaliang würde sich wünschen, dass sich mehr Menschen für ihren Mann einsetzen, insbesondere Künstler. Aber der Druck durch die aktuelle chinesische Staats- und Parteiführung sei groß. Niemand traue sich, den Mund aufzumachen. Auch Menschenrechtsorganisationen beklagen den verschärften Kurs der kommunistischen Führung gegen kritische Kunst und abweichende Stimmen. In China kommt es nach einer Anklage vor Gericht fast immer zu einer Verurteilung. Bis zu 3 Jahre Haft drohen bei dem angewandten angeblichen Straftatbestand. Ein Urteil wurde nach Aussagen von Gaos Frau bislang nicht gesprochen. Sophie Richardson von Chinese Human Rights Defenders hat dafür eine Erklärung. Dass bis heute kein Urteil gefallen ist, spricht dafür, dass die politischen Stellen hinter dem Gericht noch immer nicht entschieden haben, wie sie mit Gao Jin und seiner Familie weiterverfahren wollen, ob sie zum Beispiel ausreisen dürfen. Aber je länger dieser Stillstand andauert, desto gravierender sind die Verstöße gegen Gaos Recht auf ein faires Verfahren. So am Montag auf Nachfrage die amerikanische Menschenrechtsaktivistin Richardson. Wann genau der Prozess weitergeht, war zuletzt noch offen.
Antje Bonhage berichtete. Der Verlag Penguin Random House hat beim Landgericht München Klage gegen ChatGPT eingereicht. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, die Verlagsgruppe sieht die Urheberrechte von Autor und Illustrator Ingo Siegner verletzt. Es gebe Indizien dafür, erklärte das Unternehmen, dass Siegners Buchreihe Der kleine Drache Kokosnuss zum Training des KI-Systems genutzt wurde. So erzeuge das Programm etwa Illustrationen, die dem Originaldrachen zum Verwechseln ähnlich sehen. Auch der Börsenverein des deutschen Buchhandels begrüßt die Klage und darf sich mit dem Kokosnussdrachen über ein populäres Streitsubjekt freuen. Gestern wurde das Kino Babylon in Berlin-Mitte Schauplatz politischer Proteste. In dem Kino wurde die Dokumentation Disunited Nations, die UNO und der Nahe Osten gezeigt. Als Gastrednerin war die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese eingeladen worden. Kritiker werfen ihr vor, den Überfall der Hamas am 7. Oktober als heroische Widerstandsaktion zu verklären und Israel als Apartheidsprojekt und Kolonialstaat zu labeln. Tatsächlich sprach Albanese dann in ihrem Vortrag von Genozid und Apartheid. Außerdem warf sie dem israelischen Militär Kriegsverbrechen vor und sie kritisierte die Einführung der erweiterten Todesstrafe. Diese gelte nur für Palästinenser.
The death penalty that passed today, it's for Palestinians and Palestinians only.
Ja, im Saal gab es Zustimmung, vor dem Saal Proteste. Für heute Abend ist ein weiterer Auftritt Albaneses geplant. Als Mr. Ruhrgebiet zeigte er gern schon mal die in Formaldehyd eingelegte Staublunge eines Bergarbeiters. Theodor Grütter, langjähriger Direktor des Ruhrmuseums Essen. Heute verabschiedet er sich in den Ruhestand. Anfang der 90er Jahre prägten Grütter und einige Weggefährten mit ihrer Neukonzeption der Kulturorte die Wahrnehmung des Ruhrgebiets weit über die Region hinaus. So sagte Grütter im WDR3-Gespräch.
Ich glaube schon, dass in dieser Zeit, die ich die Epoche der Industriekultur nennen würde, dass sich in dieser Zeit sowas wie die Identität des Ruhrgebietes interessanterweise nach der Industrialisierung erst herausgebildet hat.
Für Aufsehen sorgten etwa Ausstellungen wie 200 Jahre Krupp, ein Mythos wird besichtigt oder das Zeitalter der Kohle. Mit seinem Abschied verliert das Ruhrmuseum nun auch einen leidenschaftlichen Vermittler regionaler Geschichte. In den USA sorgt derzeit das Künstlerkollektiv Secret Handshake mit regierungskritischen Skulpturen für Aufsehen. Erst zeigte die Gruppe in einer Doppelskulptur Trump und Epstein in Titanic-Pose. Jetzt hat es in Washington eine weitere Skulptur aufgestellt, Titel Ein Thron für einen König. Der sogenannte Thron ist allerdings eine goldene Toilette auf einem Marmorsockel. Und die Shortlist für den renommierten Booker Prize wurde heute veröffentlicht. Unter den 6 Finalisten sind auch 2 Deutsche, Shaida Basyar mit ihrem Debütroman Nachts ist es leise in Teheran und Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel.
Danke, Nicole. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend um die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz zur Rückkehr von Syrern und das umstrittene Gesetz zur Todesstrafe in Israel. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Guten Abend.